Ich habe gesündigt. Ich habe ein Stückchen Schokolade gegessen. Nee, das ist keine Sünde, das ist lecker. Es ist vielleicht nicht auf die Dauer gesund, aber das ist ein ganz anderes Thema. Kleine Kinder schwärmen von ihrem Papa. Mein Papa kann alles, sagte eine Junge zum anderen im Sandkasten. Der andere, meiner kann noch mehr und besser. So ist das mit kleinen Kindern. Der Papa ist über jeden Zweifel erhaben. Da gibt es nichts, was über den eigenen Papa geht. Das kindliche Vertrauen wird in solchen kurzen Diskussionen sehr deutlich. Kein Anflug von Zweifel. Im Laufe des Lebens relativiert sich das ein wenig. Die kleinen Kinder werden größer und merken, dass die Papas auch nur Menschen sind, dass sie auch mal Fehler machen, dass sie nicht alles können. Und dieses kindliche Vertrauen weicht dann dem Realismus. Leider übertragen wir unsere Erfahrungen mit unseren leiblichen Vätern auch auf unseren himmlischen Vater. Obwohl wir eigentlich wissen, dass Gott allmächtig ist, ziehen Zweifel an Gott in unser Leben ein, wenn wir erwachsen werden, wenn wir älter werden. Das ist aber eine falsche Projektion, so möchte ich das heute mal nennen. Wir dürfen nämlich unserem Vater im Himmel ganz kindlich, das heißt ganz ohne Zweifel, vertrauen. Heute gibt es noch unheilbare Krankheiten, wusstet ihr das? Ich selbst habe sowas nicht am eigenen Leben, am eigenen Leib, sondern in meiner eigenen Familie erlebt. Mein Papa ist nämlich unheilbar krank geworden. Es ist einige Jahre her, da wurde bei ihm ein Glioblastom diagnostiziert. Das ist ein Hirntumor vierten Grades. Durchschnittliche Lebenserwartung knapp über einem Jahr. 7 Monate nach der Diagnose haben wir ihn beerdigt. Keine Chance auf Heilung. Und auch zu Zeiten von Jesus gab es unheilbare Krankheiten. Zum Beispiel der Aussatz war so eine unheilbare Krankheit. Wir nennen das heute Lepra. Das ist eine chronische bakterielle Infektion. Die Haut verändert sich, die Schleimhäute verändern sich, Nervengewebe und Knochengewebe werden angegriffen. Man stirbt nicht sofort. Man kann ganz schön lange mit dieser Krankheit leben, aber es ist ein langsamer Tod. Und was bedeutete das damals? Ein Mensch, der aussätzig war, der wurde aus der Stadt rausgeworfen, aus dem Dorf rausgeworfen. Er musste seine Familie verlassen. Frau und Kinder, Eltern, Großeltern, Cousinen, Cousins, Freunde, Nachbarn. Alles musste er verlassen. Er konnte seinen Beruf nicht mehr weiter ausüben. Vielleicht war er auch von Gott berufen, irgendetwas zu tun und er konnte es auch nicht mehr tun. Seine Heimat hat er verloren. Und alles, was er hatte, war keine Hoffnung. Der Tod war greifbar. Er wusste ganz genau, früher oder später greift der Tod nach meinem Leben. Eigentlich ist dieser Mensch lebendig begraben. Und ich möchte heute mal so eine unheilbare Krankheit mit der Sünde vergleichen. Adam und Eva wurden von Gott aus dem Garten Eden verbannt. Wir wissen, Adam und Eva haben nicht alles richtig gemacht. Eigentlich haben sie nur einen Fehler gemacht. Die haben nämlich von dieser verbotenen Frucht gegessen. Und ihre Sünde ließ keine unmittelbare Gemeinschaft mit Gott mehr zu. Sie waren jetzt zu ihrem eigenen Schutz draußen. Das Leben erhielten sie zwar unter erschwerten Bedingungen, aber ihre Heimat und ihre Gemeinschaft mit Gott, die hatten sie verloren. Gleichzeitig mit ihrem Rauswurf erhielten sie auch eine Prophetie, dass dieser Teufelskreis von Sünde und Tod irgendwann mal unterbrochen würde. Aber sie selbst haben das nie persönlich erlebt. Es sollten bis dahin noch einige tausend Jahre vergehen, bis das geschieht. Und der Tod hielt seitdem Einzug in das Leben der Menschen. Betrachten wir einen Bibeltext. Der steht in Matthäus 8, die ersten 4 Verse. Wer seine Bibel dabei hat, kann die jetzt einschalten. Als Jesus vom Berg hinabstieg, folgte ihm eine große Menschenmenge. Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. Herr, sagte er, wenn du willst, Kannst du mich reinmachen? Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Jesus aber sagte zu ihm, hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring die Opfergabe dar, die Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Diese Geschichte steht in einem Zusammenhang. Direkt davor ist nämlich die Bergpredigt, die drei Kapitel davor. Das ist die längste zusammenhängende Predigt, die wir von Jesus überliefert haben. Und die Bergpredigt ist gerade eben vorbei. Die Menschen, die sind erschrocken und erstaunt über die Lehre von Jesus, weil er mit Vollmacht lehrte und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Aber dieses Erschrecktsein, dieses Erschrockensein hindert sie nicht, Jesus nachzufolgen, sondern es ist wie ein Magnet, die wollen Jesus hinterherlaufen. Jesus war so ganz anders als die Lehrer und Prediger der damaligen Zeit. In Matthäus 4 können wir nachlesen, was der hauptsächliche Auftrag von Jesus war. Das war nämlich, lehren und Kranke zu heilen. Immer in dieser Zusammenhang, danke. Und damit muss ich einmal umblättern, glaube ich, ne? Genau. Die Bergpredigt von Jesus wäre nämlich nur blanke Theorie, vielleicht auch gute Theorie, aber nur blanke Theorie, wenn er das durch die Taten nicht auch autorisieren würde. Wenn er das sagte, nämlich das, was er in der Bergpredigt gesagt hat, ist, dass das Botschaft von Gott ist, direkt vom Herzen Gottes. Er hat das Alte Testament neu ausgelegt auf eine Art und Weise, wie die Menschen das damals nicht kannten. Und um das zu unterstreichen, dass das nicht einfach nur seine Idee war, haben das die Taten bewiesen. Jesus handelt nicht im Verborgenen. Jesus handelt nicht in einer geschlossenen Gesellschaft von 12 Jüngern, sondern er handelt in der Öffentlichkeit und damit für alle Menschen nachvollziehbar und überprüfbar. Kommen wir zur Geschichte. Da ist dieser aussätzige Mann. Und das, was der Mann tut, ist ein Risiko. Er geht ein Wagnis ein. Ein Wagnis des Glaubens. Aussätzige Menschen mussten sich bemerkbar machen, wenn sie draußen in der freien Wildbahn Menschen begegneten. Sie durften ja gar nicht innerhalb der Stadtmauern sein. Sie mussten dann sagen, hallo, Achtung, Achtung, ich bin aussätzig. Wenn du nicht angesteckt werden willst, gehe ich zur Seite oder ihr müsst einen Umweg machen. Dieser Mann macht das gar nicht. Der geht direkt auf Jesus zu. Und Jesus war auch nicht alleine, da waren ja die 12 Jünger dabei und die große Menschenmenge. Ich weiß nicht, die Bergpredigt, vielleicht waren das Hunderte, vielleicht waren es Tausende, keine Ahnung. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Tausende von Menschen Jesus zuhörten. Und dieser Mensch geht verbotenerweise, er bricht die Regeln, er bricht das Gesetz, geht auf Jesus zu. Er nimmt eine Strafe in Kauf. Er nimmt in Kauf, andere anzustecken. Dieser Mann ist gefährlich, fast könnte man sagen gemeingefährlich. Auf jeden Fall ist das ein außergewöhnlicher Vorgang von diesem Menschen. Er muss sich dabei, ich hoffe, er hat sich irgendwas dabei gedacht. Und dieser Mann wirft sich vor Jesus nieder. Interessant, wir kennen gar nicht seinen Namen, ne? Fällt mir gerade ein. Dieser Mann wirft sich vor Jesus nieder. Das heißt, er beugt sich vor Jesus und erkennt Jesus als einen Höheren an, als einen König, als einen Sieger oder verehrt ihn, wie man einen Gott verehrt. Und er redet ihn auch als Herrn an. Und dann sagt er einen Satz, der sehr klar ist. Wenn du willst, kannst du. Wenn du willst, kannst du. Dieser Mann macht deutlich, ich will auf jeden Fall geheilt werden. Aber das kommt ja jetzt gar nicht auf mich an, sondern es kommt auf dich an, Jesus. Also wenn du auch willst, dann ist jetzt deine Stunde geschlagen. Ist jetzt deine Stunde da, Jesus. Dieser Mann hat ein absolutes Vertrauen in diesen Jesus. Das Gespräch von Jesus muss schon so weit rumgekommen sein, dass sogar die Aussätzigen draußen vor der Stadtmauer davon gehört haben. Jesus war Gesprächsthema Nummer eins. Und dieser Mann ahnte wohl, dass dieser Jesus seine einzige Chance ist. Die einzige Chance, aus diesem Dilemma rauszukommen, aus diesem Dilemma von Aussatz. Deine einzige Chance ist Jesus, und diese einzige Chance, mit dieser einzigen Chance überwindet er alle Bedenken, die er hatte. Er hat keine Angst vor Strafe oder sowas, wenn er jetzt erwischt wird, dass er die anderen nicht gewarnt hat. Er setzt alles auf die eine Karte, die er noch ausspielen kann. Er setzt alles auf Jesus. Bei den Juden galt es damals, wenn jemand gesund wird, entweder ist das durch eine dämonische Kraft passiert oder durch die Kraft Gottes. Die Schriftgelehrten haben ja Jesus mal unterstellt, dass er im Auftrag des Oberdämons die Dämonen austreibt. Sie wollten nicht an die göttliche Macht von Jesus glauben. Aber dieser Mann, der glaubt daran, dass Jesus in göttlicher Autorität handelt. Sein Glaube übersteigt jegliche menschliche Vorstellung und ergibt sich in die Hand von Jesus. Und ich möchte mal dieses Wagnis des Glaubens auf die Sünde übertragen. Seit Adam und Eva ist der Garten Eden uns verschlossen. Na gut, wir wissen auch nicht mehr, wo er ist. Aber selbst wenn wir es wüssten, würden wir nicht mal reinkommen, weil er ja vom himmlischen Personal selbst bewacht wird. Wir haben nicht mehr die Chance, umzukehren, dort, wo wir herkommen. Wir können nicht mehr unmittelbaren Kontakt mit Gott haben, so wie es Adam und Eva hatten. Der Zutritt ist uns verboten. Aber wenn wir nach Gott rufen, dann hört Gott uns. Im Alten Testament können wir immer wieder nachlesen, dass Gott von sich selbst sagt, mein Ohr ist nicht zu alt oder zu hart, um euch zu hören. Mein Arm ist nicht zu kurz, um euch zu helfen. Gott ist da für die Menschen. Wenn wir nach ihm rufen, wird er uns hören. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Psalm 50. Gott wird sich an unserer Sünde nicht anstecken. Das ist mal klar. Wir können zwar andere Menschen zur Sünde verführen, aber Gott ist immun dagegen. Das ist das erste Wagnis des Glaubens. Wage ich, der ich fern von Gott bin, diesem Gott Glauben zu schenken? Wage ich, nach Gott zu suchen? Nehme ich das für wahr, was in der Bibel steht, dass Gott sich finden lässt? Gott steht über uns, er ist unser Schöpfer. Das heißt, er hat uns gemacht. Wir haben uns nicht selbst ins Leben gesetzt. Na gut, da waren auch unsere Eltern mit dran beteiligt, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Wir Menschen sind nicht das Maß aller Dinge. Gott ist die höchste Autorität im Universum. Über ihm gibt es nichts mehr. Deshalb gebührt Gott die Verehrung eines Gottes. Gott ist Gott. Und das ist das zweite Wagnis, auf das wir uns einlassen müssen. Lässt es unser Ego zu, dass wir einen akzeptieren, der über uns steht? Können wir uns vor einem anderen niederwerfen? Können wir jemand anders anerkennen, dass er über uns steht? Akzeptieren wir Jesus als höchsten Herrn? Gott steht über allem. Wenn es jemand geben sollte, der wirklich alles kann, dann ist es nur Gott. Wenn wir Menschen mit unserem Latein am Ende sind, dann ist Gott noch lange nicht am Ende. Für ihn gibt es keine Grenzen. Es gibt nichts, was ihn einengt oder beschränkt. Und deshalb können wir absolutes Vertrauen in die Autorität und Macht Gottes über die Sünde haben. Sünde kann nur Gott vergeben. Das wussten auch die Schriftgelehrten. Und das ist das dritte Wagnis. Haben wir diesen Glauben, haben wir dieses Vertrauen in Gott, dass er uns die Sünde vergibt? Setzen wir alles auf diese eine Karte, die wir haben? Setzen wir alles auf Jesus? Zurück zur Geschichte. Der Mann hat alles auf eine Karte gesetzt und er erlebt das Wunder des Glaubens. Die Beschreibung des Wunders ist ganz knapp gehalten, ist gar nicht groß ausgeschmückt. Jesus streckt die Hand aus. Und da hätte ich in dem Moment gerne mal die anderen Leute gesehen. Also die Jünger und die ganze Volksmenge, die bei ihm war. Wie, Jesus geht gar nicht zurück? Hat er keine Angst vor dem Aussätzigen? Oh nein, der streckt die Hand aus. Weiß der nicht, wie gefährlich das ist? Der kann sich anstecken. Ja, tatsächlich, man kann sich anstecken. Jesus streckt die Hand aus. Und das ist auch die Voraussetzung für das, was danach kommt, weil Jesus ihn dann auch berührt. Gottes ausgestreckten Arm finden wir in der ganzen Bibel. Gott wendet sich immer wieder den Menschen zu. Gott kommt auf uns zu. Wir Menschen lehnen so oft Gott ab. Wir wollen immer unsere eigenen Wege gehen. Viel zu selten, also allgemein gesprochen, ich rede jetzt nicht von euch, von der Menschheit rede ich jetzt. Die Menschheit will immer ihr eigenes Ding drehen und will ohne Gott leben. Und trotzdem wendet Gott sich immer wieder uns zu und streckt seine Hand uns aus. Und dann berührte Jesus diesen Menschen. Und in dem Moment musste man gewusst haben, jetzt bin ich gesund. Jesus kann doch nicht so blöd sein, mich anzufassen und sich der Gefahr der Ansteckung auszusetzen. Jesus heilt auf unterschiedliche Art und Weise. Also das ist jetzt kein Muster, wie man Aussatz heilt. Aber so tut er es in dem Moment. Der Mann wusste in dem Moment, er ist gesund, und die Menschen ringsherum wussten auch, da ist jetzt was passiert. Und tatsächlich beschreibt das auch die Geschichte. Sofort, in dem gleichen Augenblick, ist der Mann gesund. Und das, in diesem Fall ist das sogar ganz einfach nachzuvollziehen. Wenn jemand Kopfschmerzen hat und die Kopfschmerzen sind geheilt, sieht man das nicht. Aber wenn jemand Aussatz hat, dann sieht man das. Es ist äußerlich sichtbar. Jesus spricht nur zwei Worte. Keine lange Abhandlung, kein langes Gebet. Sei rein. Die Antwort von Jesus ist genauso klar und kompakt wie auch die Anfrage des Mannes. Wenn du willst, kannst du. Und Jesus sagt, sei rein. Jesus steht als Herr der Schöpfung über der Schöpfung. Er kann Prozesse nicht nur aufhalten, sondern er kann sie wieder rückgängig machen. Und er kann, wenn er will, unmittelbar und in jeder Situation eingreifen. Und dieses Wunder des Glaubens möchte ich auch einmal übertragen auf die Sünde. Als Jesus am Kreuz hing, waren seine beiden Arme weit ausgestreckt. Okay, gezwungenermaßen. Aber er hätte die Macht gehabt, vom Kreuz herabsteigen zu können. Jesus hatte seine Arme ausgestreckt für dich und für mich. Das war die grausame Voraussetzung dafür, dass er unser Herz heute berühren kann und dass uns unsere Sünde vergeben werden kann. Wir wissen, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Jesus war aber ohne Sünde. Der Tod hatte also keinen Anspruch auf Jesus. Jesus gab trotzdem sein Leben. Jesus hat mal gesagt, niemand kann mir das Leben nehmen, es sei denn, ich gebe es. Niemand hat ihm das Leben genommen, sondern Jesus hat bereitwillig, freiwillig sein Leben für dich und für mich gegeben. Und dadurch hat er stellvertretend den Preis für die Sünde bezahlt, die ich begangen habe. Und wenn ich dieses stellvertretende Opfer für mich in Anspruch nehme, wenn ich daran glaube, dass Jesus für mich gestorben ist an meiner Stelle, in dem Moment hat die Sünde keine Macht mehr über mich. Nämlich den Preis für die Sünde hat Jesus bezahlt. Den Tod hat Jesus in Kauf genommen. Als Jesus am Kreuz starb, wusste er, dass er damit den Fluch der Sünde gebrochen hat. Er hat sich nicht mit der Sünde angesteckt. Es ist vollbracht, rief er. Auch ganz kurz, ganz knapp gehalten. Was wir so schwer in unseren Kopf hineinbekommen, hat Jesus in diesen paar Worten gesagt. Es ist vollbracht. Sein Ausruf, der alles beinhaltet. Die Forderung des Gesetzes ist erfüllt. Der Fluch der Sünde ist besiegt. Die Menschen sind wieder in Freiheit geführt. Es ist vollbracht. Jesus ist der Herr sogar über die Sünde. Wir nehmen das so als selbstverständlich hin, aber das ist ein großes Wunder. Ich meine, wer vor Jesus hat jemals überhaupt den Gedanken gehabt, dass so etwas möglich wäre? Sowas kann sich nur Gott ausgedacht haben. Und wir brauchten da hunderte von Jahren in der Kirchengeschichte, um da annähernd zu verstehen, was das bedeuten könnte. Und mein Kopf und mein Verstand ist eigentlich zu klein, um das wirklich zu begreifen. Ich bilde mir ein, dass ich das ein wenig verstanden habe. Und nach dem Wunder ist der Mann gefordert. Jetzt kommt der Gehorsam des Glaubens. Nach der Heilung spricht Jesus zwei Befehle aus, die sich auf den ersten Blick widersprechen. Viele Heilungswunder enden damit, dass Jesus Befehle ausspricht an den Geheilten. Er bezieht die geheilte Person mit in das ganze Geschehen ein. Er möchte nicht nur irgendwas äußerlich tun, sondern er möchte das Herz der Menschen erreichen. Er möchte, dass der Mensch ein Teil von diesem Ganzen wird. Die Heilung ist ausschließlich Gottes Werk. Wir Menschen können da nichts dazu tun. Heilung kann auch Lebensveränderung hervorrufen, wenn der Mensch es will. Also der Aussätzige hätte auch sagen können, wow, super, bin wieder gesund. Aber ich habe mich so dran gewöhnt, draußen vor den Stadtmauern zu leben, ich bleibe da einfach. Ich glaube nicht, dass er das wirklich gedacht hat, sonst wäre er wohl nicht auf Jesus zugegangen. Aber die Möglichkeit für den Mann bestand weiterhin, zu sagen, danke Jesus, dass ich gesund bin, aber ich bleibe einfach bei meinen alten Freunden. Nachfolge von Jesus ist nie Zwang, sondern immer freier Wille. Und der erste Befehl von Jesus ist, sag es niemand. Sprich nicht darüber. Mach keine Sensation daraus. Jesus möchte auch keine Sensation sein. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um die größte Sensation aller Zeiten zu sein. Jesus möchte nicht bekannt sein als der Wunderheiler. Jesus möchte auch nicht als ein politischer Machtkandidat ausgerufen werden. Ich meine, wer hätte Jesus nicht gerne irgendwie als Bundeskanzler oder sowas? Alle Kranken werden geheilt. Von 5 Broten und 2 Fischen werden 5000 Leute satt. Ich meine, das wäre doch toll, oder? Also ich könnte mir das vorstellen. Ja, wenn ich drüber nachdenke, ja, warum nicht, ne? Aber das ist nicht der Auftrag von Jesus. Jesus will den Menschen helfen. Jesus möchte sich um den Einzelnen kümmern. Und Jesus möchte von den Menschen in geistlicher Hinsicht verstanden werden. Er möchte als Messias erkannt werden. Und gerade diese Heilung lässt ihn eigentlich als den Messias erkennen. Die Jünger müssen sich gedacht haben, was passiert da eigentlich? Die Juden waren ja sehr gut unterrichtet in der Bibel, im Alten Testament. Und zu der Zeit war diese Sehnsucht nach dem Messias so groß wie wahrscheinlich nie zuvor. Einige hundert Jahre lang waren sie ständig unter Fremdherrschaft. Sie haben sich immer mal wieder befreit, aber jetzt waren gerade die ungeliebten Römer da. Und wann kommt endlich der Messias, um uns zu befreien? Und die ganzen Bibelstellen kannten sie auswendig. Und sie wussten ja, der Messias, wenn der mal da ist, dann passiert Folgendes. Die Blinden, die können wieder sehen. Die Lahmen, die können wieder gehen, die Tauben, die können wieder hören und die Aussätzigen werden rein. Und als das vor den Augen von diesen Menschen geschieht, also das geht gar nicht anders, als dass sie gedacht haben müssen, Jesus muss der Messias sein. Also wenn ich damals gelebt hätte, ich hätte nicht anders denken können. Ich weiß nicht, ob die anders gedacht haben. Zu lange her, ich wollte sie fragen, aber es gibt keine Überlebenden. Das ist der erste Befehl, sag es niemand. Und der zweite folgt sogleich, geh stattdessen zu dem Priester und zeig dich ihm. Das ist die Erfüllung einer alttestamentlichen Vorschrift. Der Mann, der Aussatz hatte, der Aussatz wurde auch mal festgestellt, und zwar von einem Priester. Und der Priester, der hat ihn der Stadt verwiesen. Und zu diesem Priester soll er wieder zurückgehen und sich zeigen. Jesus ist kein Revolutionär. Er sagt nicht, alles, was mal war, das könnt ihr vergessen, jetzt bricht eine neue Zeit an, sondern Jesus erfüllt das Gesetz auch in diesem Punkt. Er stellt sich unter die Ordnung, unter die bestehenden Ordnungen. Und dann sagt er noch, zeig dich dem Priester ihm zum Zeichen oder ihm zum Zeugnis. Der Priester, der war ja auch, der wusste ja auch Bescheid über das Alte Testament. Und vielleicht kannte er den Mann sogar noch von damals, als er ihn mal der Stadt verweisen musste. Und dann steht er da plötzlich. Nicht nur, dass er gesund ist, sondern es ist gar nichts mehr zu erkennen. Und das, was mal krank war, das ist wieder, weiß ich nicht, nachgewachsen. Dieser Priester, der muss allein schon von Amts wegen her, der muss sich doch gefragt haben, wie kann so etwas passieren? Wie kann ein unheilbarer Kranker wieder gesund werden? Also zumindest, wenn das ein Priester ist, der seiner Aufgabe richtig nachkommt. Und der muss entdeckt haben, dass da Jesus dahinter steckt. Und das, was passiert ist, kann für den Priester auch nur bedeuten, dass Jesus der Messias sein muss. Was anderes kann er gar nicht denken. Also, aus meiner Sicht kann er das nicht anders. Und das ist der Auftrag von Jesus. Jesus wollte, dass die Menschen ihn als Messias erkennen. Er wollte, dass die Menschen erkennen, was für einen Auftrag er hat. Er wollte kein großes Trara. Er wollte kein großes Brimborium. Er wollte den Menschen helfen. Und diesen Gehorsam möchte ich auch mal übertragen auf die Sünde. Und das ist vielleicht nicht ganz so einfach. Als ich die Geschichte gelesen habe, dachte ich, ja, bis hierhin passt das super mit der Übertragung, unheilbare Krankheit und Sünde, aber jetzt mit diesem doppelten Befehl von Jesus. Aber ich glaube, ich habe da was gefunden, was ich euch weitergeben möchte. Und wenn wir uns Jesus anvertrauen, erleben, wie uns die Sünde vergeben ist, dann kann sich unser Leben grundlegend verändern. Sünde kann ausschließlich Gott vergeben und wir können da nichts zu beitragen, außer dieses Geschenk anzunehmen. Und hinterher sagt Jesus dann vielleicht auch noch, folge mir nach. Und dann können wir erleben, wie unser Lebensweg ab jetzt eine Reise mit Jesus an unserer Seite ist, wenn wir es wollen. Und dieser doppelte Befehl, der ist so schwierig zu verstehen. Nämlich, wenn wir so etwas erlebt haben, wie uns die Sünde weggenommen ist, wenn wir plötzlich eine Hoffnung haben auf Ewigkeit, wenn der Tod nicht das Ende ist, sondern nur eine Durchgangsstation, wie können wir dann davon schweigen? Sag es niemand. Oder wie bei Jesus, sei keine Attraktion. Versuch da nicht irgendwie einen Hype drum zu machen. Natürlich, wem viel vergeben ist, der hat viel Gnade erlebt und das Herz sprudelt über. Aber die Ehre und die Anerkennung dafür, was geschehen ist, gebührt alleine Gott und nicht den Menschen. Jesus möchte dem Sünder helfen. Er möchte von den Menschen als Retter und Erlöser erkannt werden. Natürlich, der Mann damals, nachdem er dann beim Priester war und zu seiner Familie durfte, hatte natürlich erzählt, was da passiert ist, keine Frage. Und natürlich, wenn du erlebst, dass Jesus dir die Sünde vergibt, dann kannst du auch in dem Kreis, wo du zu Hause bist, in deiner Familie, kannst du davon berichten. Aber sei keine Attraktion. Sei nicht das Gesprächsthema auf der ersten Seite der Tageszeitung. Und auch der zweite Befehl, den möchte ich übertragen. Gehe zu geistlichen Verantwortlichen. Gehe zu Menschen, die bereits mit Jesus leben, die Gnade der Vergebung der Sünde erfahren haben, geht zu den Menschen, die Gott auch berufen hat, andere Menschen zu leiten und Gemeinde zu leiten. Lass dich taufen und lerne aus der Bibel. Such die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Such dir eine lebendige Kirche. Und gib deinem neuen Glauben die Möglichkeit zu wachsen und sich zu entwickeln. Das Erlebnis deiner Sündenvergebung soll ein Zeichen dafür sein, dass Gott heute immer noch rettet. Die anderen Menschen, die dich sehen, nicht von dem, was du redest, sondern die dich sehen und erkennen, wie du anders geworden bist, sollen erkennen, dass Gott etwas in deinem Leben getan hat. Die sollen Gott erkennen. Es kann natürlich sein, dass im Anschluss nach diesen beiden Schritten Gott dich beruft, über das Erlebnis zu reden, dass du für andere Menschen ein Zeugnis bist, diese erlebte Gnade mit anderen Menschen zu teilen. Ein Beispiel ist Paulus. Paulus war ein Gegner des Christentums, sehr eifrig dabei und verfolgte die Christen bis aufs Blut. Auf spektakulärste Art und Weise wurde er von Jesus berufen, aber sein eigentlicher Dienst fing erst einige Zeit später an. Lass auch zu, dass Gott diesen Weg mit dir geht. Wir sollen Salz der Erde und Licht der Welt sein. Licht kann uns in der Dunkelheit den richtigen Weg zeigen, aber falsch angewendet blendet es uns und wir sehen gar nichts mehr. Salz kann den besten Geschmack im Essen hervorbringen, aber falsch angewendet lässt das jedes Essen ungenießbar werden. Was können wir daraus lernen? Jesus ist Herr über Leben und Tod, über Krankheit und Sünde. Und ich möchte jetzt zum Ende zwei Schwerpunkte setzen. Es kann sein, dass du Jesus vielleicht noch gar nicht so kennengelernt hast, dass er dir die Sünden vergeben hat. Dann ist heute dein Tag. Heute ist der Tag dafür. Mach es wie der Mann in dem Bibeltext. Geh zu Jesus. Bitte ihm um das Geschenk der unverdienten und unverdienbaren Gnade, das er am Kreuz für dich bezahlt hat. Erlebe die Freiheit von Sünde und folge Jesus nach. Einige von euch haben das schon erlebt. Und sie folgen Jesus nach. Und jetzt ist die Möglichkeit, mal kurz innezuhalten und darüber nachzudenken und Gott zu danken für dieses erlebte Geschenk der unverdienten Gnade. Wenn Jesus einen hoffnungslos kranken Mann heilt, ist der Mann nicht länger krank. Er ist gesund. Aber auch dieser gesunde Mann hat mit Sicherheit im Laufe seines Lebens nochmal einen Schnupfen bekommen. Ich kann es nicht beweisen, ich gehe davon aus. Das ändert aber nichts daran, dass er trotzdem bei den Gesunden bleiben darf. Der Schnupfen lässt ihn nicht wieder zum Aussätzigen werden. Der Schnupfen bewirkt nicht, dass er wieder vor die Stadtmauer muss, sondern er kann in der Stadt bleiben, er kann bei seiner Familie bleiben. Er wird nicht wieder ausgestoßen. Wenn Jesus mir meine Sünde vergeben hat, bin ich nicht länger Sünder, sondern dann bin ich ein Gerechter. Als Gerechter kann es auch passieren, dass ich nochmal sündige. Aber ich bleibe trotzdem ein Gerechter. Jesus hat für meine Sünde bezahlt am Kreuz. Er ist dafür gestorben. Und Jesus stößt mich nicht wieder von sich. Ich gehöre zu ihm. Ich bin ein Teil der Familie Gottes. Jesus sagt sogar, nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Ich bin in seiner Hand. Ich gehöre zur Familie Gottes. Ich habe auch eine leibliche Familie. Und ich habe nicht immer das getan, was meine Eltern gesagt haben. Ich habe manchmal sogar genau das Gegenteil gemacht. Ich weiß, ihr wart nicht so. Ihr wart immer lieb. Aber obwohl ich so ungezogen war, haben mich meine Eltern nie aus der Familie rausgeworfen. Heute noch bin ich immer ein Teil der Familie. Und so ist das auch in unserer geistlichen Familie. Jesus wirft uns nicht raus. Wir gehören zur Familie Gottes. Ich möchte uns einladen, ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast zum Himmel. Ich danke, dass Sünde vergeben werden kann von dir. Ich danke dir, dass Sünde nicht uns länger trennen muss von dir. Danke dafür. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist. Die Strafe, die ich hätte tragen müssen, die hast du getragen. Du bist gestorben für etwas, was ich getan habe. Danke dafür, Jesus, dass ich mich darunter stellen darf. Du bist mein Herr. Ich gehöre zu dir. Und ich möchte das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, Jesus, sondern ich möchte dankbar dafür sein und dankbar dafür bleiben, Jesus, was du getan hast. Danke, dass ich zu dir gehören darf. Danke, dass ich ein Teil deiner Familie bin. Danke, dass ich dir nachfolgen darf. Danke, dass du an meiner Seite bist. Danke, dass dein Segen mich begleitet. Danke, dass ich nicht alleine bin, sondern du bist immer da. Auch in Schwierigkeiten bist du da. Ich will nie wieder weg von dir, Jesus. Danke, dass ich mit dir leben darf. Amen.